Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Daddeln, zocken, gamen, egal wie man es nennt, wenn jemand an einem Computer oder einer Konsole spielt und darüber geredet wird, es klingt oft abwertend. Dabei spielen Games immer häufiger auch bei der Wissensvermittlung eine Rolle, weil das eben ganz spielerisch passiert. Und damit befassen wir uns heute. Außerdem blicken wir nach Frankreich. Das neue Kabinett von Präsident Macron hat seine Arbeit aufgenommen und der Bildungsminister soll für einen Neustart stehen. Mein Name ist Martin Schütz. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat ein Computerspiel entwickelt. Das klingt im ersten Moment komisch, weil es so gar nicht zu den Kernaufgaben eines Ministeriums passen mag. Aber das Bildungsressort will so Wissen vermitteln. Spielerisch, eher beiläufig und auf eine Art, die Jugendliche vielleicht mehr ansprechen könnte als ein schnödes Faltblatt. Thomas Ruscher stellt das Spiel vor.
In dem Computerspiel Tony's Escape, dem Hacker auf der Spur, steuern die Spielerinnen und Spieler die jugendliche Tony. Sie wohnt in einem modernen Smart Home, in dem sich alles digital steuern lässt. Türen, Kühlschrank, Fernseher, Heizung und so weiter. Als Tony beim Shoppen mit dem Handy unbedacht einen fremden Link anklickt, lässt sie einen Virus ins heimische Netzwerk.
Mist, was ist los? Mein Rollo ist runtergefahren. Laut Smart-at-Home-App sind auch alle Türen im Haus versiegelt.
Tony ist gefangen. Die Spielerinnen und Spieler sehen sie in ihrem knallbunten Zimmer sitzen und müssen nun für Tony Wissens- und Bilderrätsel lösen, Codes knacken und so nach und nach die Kontrolle über das Haus zurückbekommen. Die Idee dahinter erklärt Thorsten Unger, Geschäftsführer der Mönchengladbacher Wegesrandgruppe, die das Spiel entwickelt hat.
Tony's Escape ist ein digitaler Escape Room. Das meint, dass in verschiedenen Episoden Herausforderungen an den Spieler gestellt werden, um aus einer vermeintlich aussichtslosen Lage sich zu befreien, indem man den Raum untersucht und verschiedene Inhalte kombiniert und Informationen sammelt, um letztendlich in einer Aneinanderreihung von Rätseln aus dieser misslichen Lage herauszukommen.
Wegesrand hat das Spiel im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entwickelt. Während Tony mit dem Hackerangriff zu kämpfen hat, sollen die Spielerinnen und Spieler im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren zur IT-Sicherheitsforschung informiert werden und nebenbei Tipps bekommen, wie sie selbst ihre Daten besser schützen können. Das Medium Computerspiel sei gut dazu geeignet, dieses Wissen zu vermitteln, sagt Alexander Simons, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Liechtenstein. Er erforscht, wie Games im Berufsleben eingesetzt werden können.
Ganz klar ist, dass in der heutigen Arbeitswelt insbesondere digitale Kompetenzen zunehmend eine entscheidende Rolle spielen. Und solche Kompetenzen, ich denke, das liegt auf der Hand, die können zweifellos auch informell erworben werden. Und einige Studien legen nahe, dass Computerspiele hier eine wichtige Rolle spielen können.
Digitale Kompetenzen will das Spiel Tony's Escape in 3 Episoden von jeweils maximal 30 Minuten Länge vermitteln. Die ersten 2 Episoden sind bereits kostenlos spielbar, am PC, auf dem Tablet oder auf dem Handy. Während dieser Episoden wird Spielfigur Tony in ihrer durchdigitalisierten Umwelt immer wieder mit zahlreichen Sicherheitslücken konfrontiert.
Oh je, ist ziemlich unsicher dieses Passwort. Keine Sonderzeichen und der rückwärts geschriebene Name unserer Katze. Das müssen wir ändern.
Hier schließt sich direkt das nächste Rätsel an. Tony muss ein sicheres Passwort finden. Wie das aussehen könnte, wird direkt im Spiel in Textboxen erklärt.
Gesichert. Das Minimum sind 8 Zeichen, ein Sonderzeichen, eine Zahl und große und kleine Buchstaben.
Die Auswahl eines Passwortes für das Heimnetzwerk, das sicherer ist als der Name der Katze, scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Für Thorsten Unger ist es aber wichtig, immer wieder für IT-Sicherheit und Datenschutz zu sensibilisieren. Gerade weil der Umgang mit dem Internet alltäglich und normal sei.
Das ist, glaube ich, gerade für Kinder und Jugendliche, die in einer sehr digitalisierten Welt heute aufwachsen, sehr, sehr wichtig, dass sie das nicht als gegeben ansehen, sondern auch für sich jeden Tag auch aufs Neue hinterfragen. Auch warum wird das gemacht und wie werden diese Daten verwendet und welche Risiken gehe ich ein? Das ist, glaube ich, essentiell wichtig in einer digitalisierten Welt.
In Tony's Escape werden die wichtigsten Aspekte dieser digitalisierten Welt abgedeckt. Vom sicheren Passwort über autonomes Fahren bis hin zu kritischen Infrastrukturen und Desinformation. Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es online zusätzliche Informationen.
Computer und Videospiele, die dienen in erster Linie dazu, dass wir abschalten können und dass wir Zerstreuung finden. Und natürlich auch dazu, dass Unternehmen Geld verdienen, teilweise sogar richtig viel Geld verdienen. Das sind so die gängigen Klischees, mit denen Games immer wieder konfrontiert werden. Aber immer häufiger entwickeln auch Verbände, Hochschulen oder Ministerien Spiele, die uns beim Lernen helfen sollen. Eben haben wir ja schon kurz auf ein Spiel geblickt, das Kindern und Jugendlichen das Thema IT-Sicherheit näher bringen soll. Aber welches Potenzial steckt denn nun in solchen Games? Darüber rede ich mit Professor Jan-Michael Böhlmann, der an der Pädagogischen Hochschule Freiburg am Zentrum für didaktische Computerspielforschung lehrt und eben auch forscht. Herr Böhlmann, was haben Sie denn zuletzt durch ein Computerspiel gelernt?
Oh, relativ viel. Zuletzt habe ich mich mit der Frage von statistischer Auswertung beschäftigt und habe dazu Mario Kart gespielt.
Da müssen Sie mir helfen. Also statistische Auswertung ist trocken. Mario Kart ist ein Rennspiel, bei dem man, ehrlicherweise kenne ich das nur, mit seinen Freunden zusammensitzt, vielleicht auch ein Bier trinkt und sich gegenseitig über den Haufen fährt und guckt, wer Erster wird.
Ganz genau. Und dabei helfen diese wunderbaren Hilfsmittel, die man bekommen kann, wenn man durch die Fragezeichen fährt. Und wenn man vorne fährt, kriegt man meistens ziemlich blöde und wenn man hinten fährt, kriegt man ziemlich coole Items. Und das kann man statistisch berechnen und da haben wir was zu entwickelt und entsprechend musste ich das dann nochmal in der Praxis ausprobieren.
Das heißt, ich kann daran jetzt was ganz konkret lernen aus Ihrer Sicht?
Ganz grundsätzlich lernen wir erstmal dadurch, dass es auch Statistik eine Rolle im Leben spielt, ganz alltäglich. Und wir entwickeln schon ein sehr intuitives Gefühl dafür, dass eben gewisse Dinge mit gewissen Wahrscheinlichkeiten einhergehen. Und das kann man dann im Unterricht aber auch nutzen, um eben Grundlagen des statistischen Verständnisses oder der Darstellung von verschiedenen statistischen Weisen irgendwie zu zeigen.
Das heißt, da sagen Sie, ist eine grundsätzliche Wissensvermittlung über ein Spiel möglich. Was sind denn im Grundsatz aus Ihrer Sicht Vorteile daran, wenn man Spiele bei der Wissensvermittlung nutzt?
Also wir haben natürlich bei fast jedem Spiel eine gewisse Art von Kollaterallernen. Jedes Spiel bringt uns als Spielenden bei, was wir brauchen, um dieses Spiel erfolgreich zu bestehen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir im Bereich Problemlösen viel gefordert sind in Computerspielen, dass wir auch dabei gefordert sind, komplexe Sachverhalte zu begreifen und für unsere Zwecke zu nutzen. Und das sind die Grundlagen von Kompetenzerwerb.
Welche Rolle spielt es auch, dass ja bei so einem Spiel Lernerfolge für den oder diejenigen, die das machen, sehr schnell sichtbar sind? Also das System überprüft ja letztlich, ob ich etwas richtig oder falsch gemacht habe, weil ich ins nächste Level komme oder weil ich eine bestimmte Punktezahl erhalte. Also ein Lehrer kann sich dann um was anderes kümmern und das System kümmert sich dann darum zu gucken, ist es richtig oder falsch?
Computerspiele erfüllen von sich aus schon sehr viele Qualitätskriterien für guten Unterricht. Wir kriegen also schnelle Rückmeldungen, wir kriegen in kleinen Passagen mitgebracht, was wir brauchen können, es dann sofort anwenden. Und dann ist aber wichtig zu schauen, welche Art von Spielen benutzen wir. Wir haben die Serious Games, die häufig auch ganz gezielt fürs Lernen gemacht sind. Die sind eine spezielle Form. Es gibt aber auch die berühmten AAA-Titel, also diese Spiele, die die Kinder und Jugendlichen auch in ihrer Freizeit spielen, die auch sehr viele Kompetenzpotenziale haben. Und je nachdem, was wir nutzen, müssen wir da mit einer unterschiedlichen didaktischen Brille drauf gucken.
Das heißt aber im Grundsatz sagen Sie, jedes Spiel eignet sich im Grunde, also ob es ein sogenanntes AAA-Game ist, was ja in der Entwicklung mehrere hundert Millionen kosten kann, aber auch genauso ein Spiel, was, was weiß ich, der Verband der Holzindustrie entwickelt hat für 20.000 Euro?
Also wir müssen bei jedem Spiel genau hingucken. Also wenn wir Dinge in den Unterricht bringen wollen, gelten da immer sehr hohe Qualitätsstandards. Wir arbeiten im Literaturunterricht nicht mit einem Heft von der Tanke. Wir arbeiten da auch mit hochwertigen Geschichten und so ist es bei Computerspielen auch. Wir haben Computerspiele, die sind gut aussehender Schrott, die eignen sich nicht. Wir haben aber auch zahlreiche Titel, die wirklich hochwertig, qualitativ daherkommen und für den Unterricht gut genutzt werden können. Beispielsweise könnte man da Esra nennen, was gerade den Deutschen Computerspielpreis gewonnen hat. Da geht es um Raumnutzungskonflikte. Oder wir haben auch von der Landesregierung NRW das Spiel Leons Identität, wo es um den Umgang mit identitärer Bewegung geht. Da sind immer wieder Spiele, die auch im Bereich Serious Games entwickelt werden, die sehr hochwertig sind. Wir haben aber auch Spiele, die sind einfach zu tollen Unterhaltungszwecken da, aber der Lerneffekt hält sich sehr in Grenzen. Wenn wir zum Beispiel das FIFA denken oder. Die unterhalten uns gut, aber der Lerneffekt ist doch überschaubar.
Das klingt ja jetzt aber im Grundsatz so, als hätte auch ein selbst ein gut gemachtes Lernspiel auch seine Grenzen und als wäre es nicht das Allheilmittel, was nun plötzlich den guten Unterricht, die gute Wissensvermittlung ausmacht.
Das ist allerdings auch so. Also wir haben gerade im Bereich der Serious Games häufig das Problem, dass wir gut aussehenden Schrott haben. Das heißt, es sind Spiele, die sehen toll aus, aber man lernt nichts. Oder wir haben Spiele, da kann man tolle Sachen bei lernen, aber die machen als Spiel keinen Spaß. Und da ist es dann doch wieder an den Lehrkräften zu entscheiden, was passt gut in meinen Unterricht, wo haben wir eben nicht dieses Problem, dass einer der beiden Bereiche nicht funktioniert, sondern dass wir die so gestaltet haben, dass sie für den Unterricht auch eben nutzbar sind. Und da brauchen wir auch Fortbildung bei den Lehrkräften, dass sie das entsprechend gut erkennen können.
Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht unter den Lehrkräften schon die Kompetenz vorhanden, dass man gut gemachten Schrott von gut gemachten Lernhilfen unterscheiden kann?
Überraschend groß, würde ich sagen. Also die Arbeit am Zentrum für didaktische Computerspielforschung zeigt uns immer wieder, dass gerade auch Lehrkräfte, die noch gar nicht so viel Ahnung von Computerspielen haben, aufgrund der sehr gut ausgeprägten didaktischen Brille, die sie ja nun mal haben durch ihre Ausbildung, gut erkennen, was sich als Lerngegenstand eignet und was nicht. Zugleich sind die Berührungsängste doch immer noch da, dass man denkt, oh, das kann ich bestimmt gar nicht und das können meine Schülerinnen und Schüler vielleicht auch besser. Aber sobald wir dann die Lehrkräfte vor diese Gegenstände setzen, die für sie vielleicht noch ein bisschen ungewohnt sind, greifen doch wieder all die didaktischen Handwerkszeuge, die sie kennen, die sie alltäglich nutzen. Und sie merken, oha, doch, da gibt es viel, was ich schon anwenden kann. Und dann nutzen sie die Sachen auch gut.
Bei allen positiven Aspekten, über die wir jetzt gesprochen haben, bedeutet die Nutzung solcher Spiele im Unterricht ja aber auch zusätzliche Medienzeit für Kinder und Jugendliche. Und zu viel davon ist auf Dauer auch nicht gesund. Also wie sollten beispielsweise Eltern, ja aber auch Lehrer damit umgehen, wenn jetzt zunehmend dann auch in der Schule gezockt wird?
Nun ja, man muss sagen, es ist ein anderes Nutzen. Es geht ja nicht darum, dass die Kinder jetzt im Deutschunterricht sitzen und daddeln und irgendwie Zeit vertrödeln, sondern das ist harte Arbeit. Genauso wie man ja sonst sagen könnte, ja, lesen machen sie in der Freizeit ja auch zwar noch zu wenig, aber einige ja doch, da muss man doch in der Schule auch nicht lesen, könnte man das gleiche Argument für Computerspiele bringen. Es ist also so, dass wir das als innovative und interaktive Lernmedien begreifen. Und dann ist es eben kein Daddeln, sondern ein sehr intensives Arbeiten mit einer hohen kognitiven Aktivierung, mit einem hohen Kompetenzerwerb. Und wenn das beachtet wird, müssen gar keine Sorgen haben, weil dann lernen die Kinder einfach nur besser, motivierter und auch nachhaltiger, als sie es vielleicht mit anderen Medien tun.
Sagt Professor Jan Böhlmann vom Zentrum für didaktische Computerspielforschung der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Die zweite Amtszeit von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat begonnen und er hat den Französinnen und Franzosen einen Aufbruch versprochen. Gelingen soll der mit einem neuen Kabinett, obwohl so richtig neu ist es nicht, weil einige Schlüsselpositionen sind auch weiterhin mit altbekannten Gesichtern besetzt.
Campus und Karriere international.
Aber Teil dieses Neustarts ist der Bildungsminister. Seine Ernennung polarisiert, obwohl er noch gar keine Zeit hatte, um großartig Reformen anzugehen. Christiane Kess stellt den neuen französischen Bildungsminister vor.
Bonsoir, merci infiniment.
Papendaye steht im Innenhof des französischen Bildungsministeriums neben seinem Vorgänger Jean-Michel Blanquer. In seiner Rede zur Amtsübernahme verkündet Frankreichs frisch ernannter Bildungsminister: Die schönste Aufgabe, die es gibt, ist die Bildung der Jugend unseres Landes. Er selbst verdanke so viel seinen Lehrerinnen und Lehrern. Er sei ein Produkt der Meritokratie, sagten Daye in Bezug darauf, dass er sich seinen Weg durch Leistung erarbeiten musste. Das französische Schulsystem gab ihm damals die Möglichkeit dazu. Der 56-Jährige wuchs als Kind eines senegalesischen Vaters und einer französischen Mutter in einer Pariser Vorstadt auf. Daye absolvierte renommierte Gymnasien und Universitäten. Jetzt wird seine Aufgabe sein, die Chancengleichheit und die notwendige Anpassung der Schule an die Umbrüche der Wirtschaft und der Gesellschaft. Das sind enorme Herausforderungen, die wir angehen müssen. Das Bildungsministerium gilt als eines der schwierigsten Ressorts. Dass der Historiker und Universitätsprofessor Papendaye damit beauftragt wurde, ist eine große Überraschung. Daye hat vor allem zur Geschichte der USA, zu Minderheiten und Rassismus geforscht. Zuletzt leitete er das Nationale Museum zur Migration. Für die Pariser Oper hatten Daher letztes Jahr ein Konzept mitentworfen, wie das alteingesessene Haus diverser werden kann. Mehr nicht-weiße Künstler auf der Bühne und einen anderen Umgang mit Werken, die oft einen rassistischen Beigeschmack haben, empfahlen Daher. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte er damals: Ich bin Historiker, aber ich bearbeite zeitgenössische Themen. Für mein Buch Das Schwarzsein habe ich soziologische Untersuchungen durchgeführt. Ich bin also ein bisschen anders als andere Historiker, weil ich mich stark mit der aktuellen Gesellschaft beschäftige. Daher ist deshalb ein gefragter Kommentator aktueller Themen. Immer wieder widersprach er dabei auch seinem Vorgänger, Ex-Bildungsminister Jean-Michel Blanquer. Der klagte über einen sogenannten Islamo-Gauchisme, einem zu großen Verständnis politisch Linksgesinnter gegenüber dem radikalen Islam, das an französischen Universitäten sein Unwesen treibe. Papendaye widersprach. Dieser Ausdruck entspricht nicht der Realität an Universitäten. Vielmehr stigmatisiert man damit die derzeitigen Recherchen. Bei denen wird in Betracht gezogen, dass die sozialen Situationen das Ergebnis verschiedener Arten von Diskriminierung sind. Als nach der Tötung des schwarzen George Floyd in den USA durch einen weißen Polizisten die Black Lives Matter-Bewegung auf die Straße geht, wird Papendaye in einem Interview gefragt, was er von der Zurückhaltung französischer Politiker zu dem Thema halte. Ndayes Antwort: Das überrascht mich nicht, denn diese Verweigerungshaltung gegenüber der Polizeigewalt in Frankreich ist klassisch und besteht seit langem. Wieder einmal sorgt Ndaye damit für Diskussion, wie schon ein paar Jahre zuvor mit seiner Feststellung, in Frankreich gebe es einen strukturellen Rassismus. Extrem rechte Politiker reagieren auf Ndayes Ernennung zum Bildungsminister mit Empörung. Sie bezeichnen ihn als militanten Vertreter von Migranten. Präsident Macron hat vor einiger Zeit erklärt, im Kampf gegen die Diskriminierung müsse Frankreich auf gewisse Art seine eigene Geschichte zerlegen. Diese Äußerung greift nun der extrem rechte Eric Zemmour auf. Das setzt Macron jetzt mit Herrn Papendaye um. Ndaye ist besessen von der Rasse. Er wird seine Überzeugungen zum Nachteil unserer Kinder verteidigen. Der extrem linke Jean-Luc Mélenchon dagegen begrüßt die Ernennung des intellektuellen Ndaye. Der umstrittene neue Bildungsminister besucht bei seinem ersten Termin im Amt die Schule, an der Samuel Paty unterrichtete. Der Lehrer wurde im Oktober 2020 von einem Islamisten ermordet, nachdem er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Vor den Lehrerinnen und Lehrern, die ihn empfangen, verweist Papendaye darauf, dass auch Samuel Paty Historiker war, so wie er. An ihn habe er gedacht, als er sein Amt angetreten hat.
Wer zu Hause auszieht und eine eigene Wohnung sucht, der landet vermutlich oft in einer WG. Das ist meistens preiswerter, verspricht mehr Partys und ziemlich schnell soziale Kontakte. Soweit die Romantik. Ein Leben in einer WG kann aber auch zu Konflikten führen und im Streit enden. WGs können das aber in Teilen vermeiden, wenn sie ein paar Probleme umschiffen, erklärt der Kollege Jakob Schreiber.
Der Freund, nicht Freund von meiner Mama.
Ein Dienstagabend in Köln-Ehrenfeld. Lisha und Luna studieren Sozialpädagogik und Medienwissenschaften und leben seit 3 Monaten zusammen.
In unserer WG kochen wir ganz gerne zusammen oder wir quatschen einfach, trinken zusammen Bier, gehen feiern.
Heute kochen sie libanesisch. Für Lisha ist es schon die 3. Wohngemeinschaft. Ihre letzte WG verließ sie im Streit.
Das Problem war dann nur, dass der Mitwohnerin halt irgendwann dann eine Freundin bekommen hatte. Und ich glaube, dass sie halt dann wollte, dass ich ausziehen soll, weil sie irgendwie eifersüchtig war.
Etwa jeder 3. Student lebt in Deutschland in einer WG, schätzt das Gütersloher Zentrum für Hochschulentwicklung. Zoff gibt es immer wieder. Ob Eifersucht, Putzpläne oder zu laute Partys. Manche dieser Konflikte landen bei Katharina Göcken. Die Düsseldorfer Rechtsanwältin hat sich auf Mietrecht spezialisiert.
Also die Streitigkeiten beruhen leider natürlich immer mal wieder auf Geld.
Klassiker seien Streitereien um die Nebenkosten oder die Mietkaution. Wenn der Vermieter die Kaution nicht auszahlt, will nicht jeder aufs Geld verzichten oder die Reparatur zahlen.
Und ansonsten gibt es natürlich Auseinandersetzungen mit Wohngemeinschaften, wenn einer nicht mehr die Miete zahlt.
Drei Vertragsmodelle kommen für Wohngemeinschaften in Frage. Entweder ist einer der Hauptmieter und schließt Untermietverträge mit den anderen ab, oder jeder unterschreibt für sein Zimmer einen eigenen Vertrag mit dem Vermieter. Oder es gibt nur einen gemeinsamen Mietvertrag mit dem Eigentümer, den aber jeder als Hauptmieter gleichberechtigt unterschreibt. So haben es auch Lisha und Luna geregelt.
Das ist von den Vermietern natürlich gern gesehen, denn für den Fall, dass einer der Mieter mal ausfallen sollte, haften auf jeden Fall die anderen gesamtschuldnerisch auch für diesen Ausfall mit.
In Lishas ehemaliger Wohnung war die Situation dagegen eine andere. Sie hatte einen Untermietvertrag mit ihrem Mitbewohner abgeschlossen.
Und dann meinte mein Mitbewohner halt, dass er quasi Hauptmieter war, und so musste ich dann halt innerhalb von 3 Monaten raus, was halt dann schon eine recht stressige Situation für mich war.
Diese Situation kann man vermeiden, sagt Katharina Göcken. Einzelne Bewohner können unabhängig voneinander Mietverträge aushandeln, abschließen und wieder kündigen. Und das für ihr jeweiliges Zimmer.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Modell, wenn man weiß, ich bin auf befristete Zeit irgendwo und ich bin sehr unabhängig. Ich hafte nicht für andere mit, sondern ich hafte nur für meine eigene Räumlichkeit. Dann ist das durchaus empfehlenswert.
Auch um die WG-Ausstattung kann es Streit geben. Einen neuen Backofen zum Beispiel haben sich alle Mitbewohner gemeinsam gekauft. Nicht so ratsam, meint Katharina Göcken.
Also grundsätzlich würde ich empfehlen, dass bei großen Anschaffungen tatsächlich nur einer die Anschaffung tätigt und einer als Eigentümer dieser Sache auftritt. Denn wenn dieser eine dann möglicherweise die Wohngemeinschaft verlässt, dann kommt natürlich Streit darüber auf, was ist jetzt mit der Waschmaschine.
Natürlich könnte man auch Verträge schließen, um Fragen des Zusammenlebens zu klären. Ziemlich uncool finden manche. Aber genau zu dieser Klarheit rät Hans-Jörg Depel. Er ist Geschäftsführer des Mietervereins Kölns.
Was eine WG auf jeden Fall machen sollte, die sollten eine sogenannte WG-Vereinbarung schließen.
Die Aufteilung von Miete und Nebenkosten, ob es einen Putzplan geben soll oder Ablösevereinbarungen. Das sind Punkte, die eine WG-Vereinbarung beinhalten sollte, so Depel. Lisha und Luna setzen aber auf Vertrauen.
Aber generell hat es bisher mit guter Kommunikation und Absprache alles super geklappt. Und ja, von Verträgen halte ich nicht so viel.
Noch immer sorgt der Amoklauf in einer Grundschule in Texas für Entsetzen, bei dem nach jetzigem Stand auch 19 Kinder erschossen wurden. Thorsten Teichmann berichtet.
Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, berichtet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich dabei auf Ermittler der Bundesbehörden. Einige Grundschüler waren auch verletzt worden und mindestens ein 10-jähriges Kind ist immer noch in kritischem Zustand. Sicherheitsbeamte der Grundschule in Texas hatten unmittelbar vor der Tat versucht, den Attentäter noch zu stoppen. Der 18-Jährige verschaffte sich trotzdem Zutritt zur Schule. Bekleidet mit einer kugelsicheren Weste habe er hunderte Mal geschossen, erklärten die Ermittler. Der Täter sei Schüler einer Highschool im gleichen Ort in Uvalde, westlich von San Antonio in Texas gewesen.
Über die Motive gibt es bisher noch keine näheren Angaben. Wir halten sie im laufenden Programm und den Nachrichten natürlich auf dem Laufenden. Gleich übernimmt der Kollege Fabian Elsässer mit Corso Kunst und Pop. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.